Ist es aber natürlich so, dass ich schon immer noch sehr viel sehe, wo ich sehe, irgendwelche Leute sitzen auf irgendwelchen Grundstücken und die prolongieren nach Prolongation und Prolongation und Prolongation und es wird halt einfach immer ein höherer Mietzins für die Zukunft angenommen, weil keiner irgendwie ein Interesse hat, dass es nicht funktioniert, ne? Ich glaube, dass eine Bürovermietung in einer nicht so populären Stadt sogar viel einfacher ist als in einer sehr populären Stadt, weil natürlich das Angebot auch viel beschränkter ist. Das heißt, wenn ein Rechtsanwalt, Steuerberater, Notar oder irgendwas in dieser Stadt was braucht, in Frankfurt sucht er sich aus 2000 Angeboten was raus. In Dietz ist er froh, wenn der ein Objekt findet, wo er 1000 Quadratmeter hat, weil Neubau lohnt sich einfach nicht. Ich sehe das so, dass wir jahrelang die härtere Arbeit gemacht haben, als alle einfach auf der grünen Wiese neu gebaut haben und uns gefragt haben, ja, warum macht ihr das nicht? Ist doch viel besser. Ihr müsst euch damit irgendwie riesen Sachen beschäftigen und hier gibt es einem Architekt Grundstück, GU, Abfahrt.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Erst wenn du dein Heimspiel gewinnst, kannst du auswärts spielen. Marco Mattes hat mit seiner Unternehmensgruppe einen ganz klaren Fokus. Städte ab 10- hat er vor allem im Blick, Städte wie Kusel und Dietz, von denen ich das erste Mal hörte. Wirtschaftliche Stabilität brauche es für Investments dort. Für Marco Mattes haben sie viel Potenzial, auch weil sich darum niemand kümmert. Der Entwickler, der groß rauskommen wolle, gehe nach Frankfurt oder in eine andere der großen Städte und baue Türme. Mit seinem Team widmet sich Marco dem Bestand, ist sich sicher. Wir haben in den vergangenen Jahren den härteren Job gemacht, dafür wissen wir jetzt, wie es geht. Wir sprechen über ein Projekt in Saarbrücken, das auf der langen Genehmigungsbank ausharren muss. Das alte Bürogebäude soll zum Wohnen umgewidmet werden. Verwaltungsbashing liegt ihm trotzdem fern. Marco sagt, ich glaube nicht, dass Krawall die Lösung ist. Vielmehr zweifelt er an der Sinnhaftigkeit von Strukturen und kritisiert den Mangel an Personal. An den gescheiten Rückfragen erkenne er, dass da alle ihren Job machen wollen. Marco Mattes setzt auf Eigenverantwortung. Natürlich könne man bei Problemen immer einen Schuldigen finden, aber das kommt für ihn nicht in Frage. Ich bin für alles Selbstverantwortliches. Es geht außerdem um Las Vegas, Pokern und $350.000 Preisgeld. Und seinen Weg zu Immobilien. Marco kaufte, weil niemand das vermietete, was er suchte. Heute hat er einen Bestand von 165.000 Quadratmetern vermietbarer Fläche in 110 verschiedenen Objekten. Und es gibt dazu noch einen kleinen Werbeblock für seine Heimatstadt Bad Kreuznach. Viel Spaß mit Marco Mattes. Immobilieros Podcast heute in einer besonderen Stadt. Ich habe vorhin schon auf der Fahrt hierher überlegt, ob ich hier schon mal war. Ich habe keine Ahnung. Es ist Bad Kreuznach. Und wenn ich das sage, wissen wahrscheinlich alle, die mit der Immobilienbranche zu tun haben, wer mir gegenüber sitzt. Marco Mattes, Mattes Unternehmensgruppe. Hallo Marco.
Hallo Yvette, schön, dass du da bist.
So, wir steigen mal ein bisschen, bevor wir über Bad Kreuznach reden. Wir reden gleich noch über deine Stadt, aber bevor wir drüber reden, erstmal ganz anders. Bluff oder Substanz? Wie viele Projektankündigungen in der Immobilienbranche wären am Pokertisch längst als Täuschungsmanöver aufgeflogen? Es reicht eine Vermutung in Prozenten.
Ich würde sagen, so 10 bis 15 vielleicht.
Oh, so wenig?
Ja, ich denke schon, weil es wird ja am Ende doch viel mehr realisiert. Es dauert vielleicht einfach nur zeitlich sehr lange. Und ich glaube, wenn jedes 10. Projekt schon nicht realisiert wird, wäre es sogar echt schon viel.
Ja, stimmt. All-in auf schrumpfenden Märkten. Riskierst du gerade, investierst du oder hältst du dich auch zurück wie alle anderen?
Wir investieren gerade sehr stark, also sehr, sehr stark, aber weil wir auch denken, dass das Risiko sehr klein ist. Also riskieren nein oder wenig, investieren viel.
Gut, reden wir dann noch drüber. Wissen, wann man passt oder lieber weiter pokert. Warum fällt es der Immobilienbranche so schwer, sich von überteuerten Beständen oder unrealistischen Renditeerwartungen zu trennen?
Ich denke mal, weil die Branche natürlich auch super lange das gar nicht kannte. Also es ging ja eigentlich immer nur nach oben. Und was lernt man dann als Mensch, wenn es immer nur da oben, nach oben geht? Man muss nur eine gewisse Zeit aussitzen und dann ist es am Ende besser, als es vorher war. Und ich glaube, da der Mensch sehr stark dazu neigt, aus der kürzeren Vergangenheit mehr zu lernen als aus der längeren, denken die Leute nicht, dass sie ein Ende mit Schrecken nehmen sollten, sondern schieben das so ein bisschen raus. Und wenn es dann doof läuft, gibt's halt einen Schrecken ohne Ende.
Ja, also langsam sollten wir es aber mal begriffen haben, oder?
Ich denke auch. Jetzt ist es aber natürlich so, dass ich schon immer noch sehr viel sehe, wo ich sehe, irgendwelche Leute sitzen auf irgendwelchen Grundstücken und die prolongieren nach Prolongation und Prolongation und Prolongation und es wird halt einfach immer ein höherer Mietzins für die Zukunft angenommen, weil keiner irgendwie ein Interesse hat, dass es nicht funktioniert. Ne? Also die Bank hat kein Interesse, dass es nicht funktioniert, der Entwickler hat kein Interesse.
Ja, aber irgendwann macht es doch mal Puff.
Ja, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil wir uns einfach zu 99% auf bestehende Immobilien konzentrieren und das Thema nicht haben. Aber ich sehe es einfach so, dass die Sachen nicht auf den Markt kommen oder werden immer noch zu sehr hohen Preisen. Und dann denke ich mir, okay, der Druck kann nicht groß sein.
Okay, so jetzt, die dich jetzt nicht kennen, werden sich fragen, was ich jetzt hier gemacht habe mit oder in und überhaupt. Eigentlich baue ich die Biografie immer in die Mitte meines Podcastes ein. Bei dir habe ich aber gedacht, wir fangen mal damit an. weil sonst heißt es ja immer so vom Tellerwäscher zum Millionär und bei dir vom Pokerspieler zum Immobilieninvestor. Sag mal ganz kurz, was hast du im Pokern erreicht und wie bist du dann zu Immobilien gekommen? Oder ist das eine Kausalität, die sich automatisch einstellt, wenn man erfolgreich pokert?
Nein, das ist nicht. ich bin damals mit etwa 20 Jahren zum Pokern gekommen. Durch einen Zufall, durch einen Freund, der damals schon professionell Poker gespielt hat. Habe das Ganze dann für 7 Jahre sehr erfolgreich betrieben. War damals bei der zweiten WM 2009, bester deutscher Spieler in Las Vegas. Hab den 23. Platz von knapp 7.000 Leuten gemacht mit 350.000 US-Dollar Preisgeld. Und der Weg zum Pokern kam dann eher aus einer Zeit, wo ich im E-Commerce unterwegs war.
Der Weg zur Immobilie.
Ja, der Weg zur Immobilie, sorry. Wo ich im E-Commerce unterwegs war und wir einen Eigenbedarf hatten an der Lagerfläche und keiner die so vermieten wollte, wie wir die mieten möchten. Und dann war die logische Konsequenz, wenn du nicht mieten kannst, aber die Fläche brauchst, dann musst du kaufen.
Und das so einfach.
Ich habe keine andere logische Konsequenz gefunden. Wenn keiner vermieten will und man unbedingt die Fläche braucht, dann gibt's, glaube ich, nur kaufen.
So, jetzt las ich in einem Interview, das war überschrieben mit früherer Pokerspieler kassiert 10 Millionen Euro Miete pro Jahr. Du erzählst dann erst noch was zu deiner Unternehmensgruppe, aber hast du da nicht sofort, also vom Pokerspieler jetzt zum Immobilienhai?
Nö. Ich bin nicht so als Mensch und deswegen.
Das weiß ja aber niemand, der die Zeitung liest.
Dann.
Sollen sie dich kennenlernen?
Nein, die Leute können sich ja ihr eigenes Bild machen, aber du hast mich ja gefragt und nicht die anderen Leute.
Ja.
Und da ich als Mensch nicht so bin, kriege ich auch nicht das Feedback oder ich umgebe mich einfach nicht mit Leuten, bei denen ich dieses Feedback bekommen würde.
Sehr gut. So, jetzt. Deine Unternehmensgruppe gibt es seit wann? Du hast wie viele Mitarbeiter? Welche Kennzahlen müssen wir außer den 10 Millionen Euro Miete pro Jahr noch wissen?
Ja, also die erste Immobilie gekauft, vielleicht fangen wir mal so an, war 2015. Und die ersten Mitarbeiter in der Unternehmensgruppe haben wir 2020 angestellt. Mittlerweile sind wir 25 Leute mit am Sitz in Bad Kreuznach, mit mehreren Projektgesellschaften. Und haben einen Bestand von ungefähr 165.000 Quadratmeter aktuell in der Vermietung als vermietbare Fläche. Und eine Objektanzahl sind ungefähr 110 Objekte.
Und was sind das für Objekte? Also in welchen Assetklassen verteilen die sich?
Ja, die verteilen sich auf Gewerbe und Wohnen. Im Wohnbereich, ich sag mal klassische Mehrfamilienhäuser oder Wohn- und Geschäftshäuser. Im gewerblichen Bereich sind das Light Industrial Immobilien. Büroimmobilien, Fachmarktzentren.
Also diversifiziert sozusagen,
genau.
ein gemischtes Portfolio.
Diversifiziert, aber sehr regional.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Du investierst ja wo?
In Rheinland-Pfalz und jetzt so teilweise gehen wir ein bisschen drüber raus, ins Saarland. Aber der Ursprung war wirklich, man konnte sagen, bis 2022 waren 90% oder 95% im Umkreis von 15 Minuten von unserer Heimatstadt. Also sehr, sehr stark komprimiert auf eine Stadt, weil ich immer gesagt habe, wenn du dein Heimspiel gewinnst, erst dann kannst du auswärts spielen gehen. Ich habe früher mal ganz gut Volleyball gespielt in einer Mannschaft mit sehr guten Leuten. Wir hatten einen brutalen Heimrekord. Aber auswärts hat es dann doch irgendwie ab und zu immer mal gewackelt. Und ich habe lange gebraucht dafür, um das zu verstehen. Aber es ist einfach was anderes, wenn du zu Hause spielst. Und das habe ich mir mitgenommen in den mobilen Bereichen. Deswegen sind wir super lange nicht viel weiter rausgegangen,
Und ihr wächst jetzt auch sehr langsam nach außen. Also ihr macht jetzt nicht so die Riesenschritte. Man könnte jetzt auch sagen, du bist jetzt hier seit Jahren erfolgreich und jetzt gehst du gleich mal, keine Ahnung, nach Berlin oder nach...
Genau, wir sind dann innerhalb von Rheinland-Pfalz gewachsen, sind dort über ein großes Portfolio, was wir erworben haben, in jeweils eine Stadt reingewachsen, aber in dieser Stadt dann in eine sehr gute Lage, dass man das schon mal als, ich sag mal, Risiko aussortiert hat. Also über die Lage innerhalb der Stadt müssen wir uns keine Gedanken machen. Über die Stadt, das lernen wir dann, haben natürlich unsere Analysen gemacht, aber am Ende am meisten lernt man beim Machen und nicht beim Analysieren. Und ja, sehr überlegt nach draußen, um dann zu schauen, welcher Markt funktioniert dort auch gut, um dann dort wieder weiterzumachen.
Okay, welche Stadt ist es?
Sind verschiedene Städte. Es sind 31 in Rheinland-Pfalz.
Oh Gott, das heißt ja dann aber, das sind auch sehr unterschiedliche Städte von klein bis groß sozusagen.
Genau, man hat jetzt, ich sag mal, im ganz Großen hat man zum Beispiel Mainz mit einer super Lage an der hinteren Bleiche und hat dann als kleine Stadt vielleicht irgendwie Kusel oder Diez.
Noch nie gehört. Mhm.
Ja, genau, das ist ja auch genau das, was ich jetzt sagen wollte damit. Und da macht man aber natürlich auch sehr tolle Erfahrungen, weil die Asset-Klasse können wir. So, die Lage in der Stadt konnten wir beurteilen. Jetzt ist einfach nur noch die Frage, was kann diese Stadt? Und ganz spannend dabei zu erkennen ist, dass ich glaube, dass eine Bürovermietung in einer nicht so populären Stadt sogar viel einfacher ist als in einer sehr populären Stadt, weil natürlich das Angebot auch viel beschränkter ist. Das heißt, wenn ein Rechtsanwalt, Steuerberater, Notar oder irgendwas in dieser Stadt was braucht, in Frankfurt sucht er sich aus 2000 Angeboten was raus. In Diez ist er froh, wenn der ein Objekt findet, wo er 1000 Quadratmeter hat, weil Neubau lohnt sich einfach nicht. Und es gibt nicht viele Objekte, die diese Basis haben, damit die Leute ihre, ich sag mal, Firma verwirklichen können.
Bedeutet das, dass du das clever auf Portalen einstellst oder dein Team und du, oder dass ihr auch mit Expertise vor Ort sozusagen seid? Wie seid ihr da aufgestellt?
Expertise vor Ort. Also ich bin kein großer Freund von Portalen. Das ist so ein bisschen, man macht einen einmaligen Aufwand und man setzt was in die Welt raus und dann hofft man daraus, dass was passiert. Und das ist nicht, wie wir an Immobilien rangehen. Ich sage immer, wer nicht an die Basis gehen kann, der braucht nicht zu denken, dass er Erfolg haben wird. Also du brauchst einen, der sich vor Ort in dem Markt auskennt, der, ich sag mal, auf dem Bierfest ist und der dann hört, wer braucht eine Fläche. Und der muss dann genau an dich und dein Objekt denken und dann funktioniert's. Das ist kein, ich stell mal irgendwie was online und dann melden sich die Leute schon. Also klar, funktioniert, man macht es auch mal dazu, aber damit kriegt man nicht den Erfolg, den wir haben möchten.
Mhm. Apropos Bierfest, wir haben uns jetzt gerade vorher unterhalten, du bist in Bad Kreuznach geboren. Mhm. Ich nehme mal an, du kennst hier irgendwie fast jeden.
Ob ich hier fast jeden kenne, weiß ich nicht, aber ich kenne mich zumindest aus.
Okay. Was macht denn Bad Kreuznach so besonders für dich?
Heimat. Ich sage immer, Heimat, wo andere Urlaub machen. Und jetzt machen vielleicht gar nicht so viele Leute Urlaub, aber die, die hier Urlaub machen, die finden es schön. Wir haben das größte Freiluftinhalatorium Europas. Wir sitzen genau 50 Meter Grad entfernt davon, wo wir den Podcast aufnehmen. Wir haben ein wunderschönes Kuhgebiet, wir haben super gute Luft, wir haben gute Restaurants, wir haben tolle Weingegenden, tolle Wanderwege. Ja, und Heimat ist halt einfach Heimat, ne?
Viel Grün auf jeden Fall.
Das stimmt.
Weil als ich gerade hier mit dem Regionalzug herfuhr, es ist halt eine wunderschöne Fahrt. Also schon.
Ja, die Gegend hat was. Und natürlich ist man, wenn man Heimat verbunden ist, da sowieso immer ein bisschen blind, sag ich mal, vor Heimatliebe. Aber ich denke, dass auch andere Leute die Stadt sehr positiv bewerten, wenn sie sie denn mal wirklich gesehen haben.
Okay. Ja, sehr schön. Wie ist denn jetzt aber in so kleinen Städten das Angebot? Also es gibt ja jetzt keinen Marktbericht, ne? Also wenn du jetzt Berlin, München, Frankfurt, da kannst du dir ja, wie du vorhin auch gesagt hast, aus Portalen, da macht ja jeder einen Marktbericht. Wie holst du dir deine Expertise eben dann über so kleine Städte, wenn du so ein Portfolio kaufst? Erste Frage. Und zweite Frage ist, wie viel Angebot gibt es denn jetzt gerade. Du bist ja auch jemand, der auf die großen Städte guckt. Du bist ja auch in den großen Städten unterwegs als Marco, jetzt nicht geschäftlich. Wie nimmst du das wahr?
Also zu der ersten Frage, du musst an die Basis. Und wie gehen wir an die Basis? Wir sprechen mit den Leuten vor Ort. Es weiß niemand besser, wie in Gusel der Markt ist, wie wahrscheinlich die 4, 5 Immobilienmakler vor Ort, die Sparkasse vor Ort, die Volksbank vor Ort. Also einfach wirklich Basisarbeit. Ja, so wie man das hier auch machen würde. Weil alles, was natürlich nicht an Daten irgendwo aufbereitet ist, ist ja nicht so, dass es diese Daten nicht gibt. Sie hat nur keine aufbereitet. Und du musst dann überlegen, okay, woher kriege ich am verlässlichsten diese Daten? Und das sind halt einfach die Partner vor Ort, die täglich dort Geschäft machen. Und das sind für uns Banken und Makler. Und da probieren wir einfach zu gucken, okay, was kriegen wir dann Infos? Und dann probieren wir die Stadt einzuschätzen und zu gucken, okay, ist das Portfolio für uns ein gutes Investment oder ist es kein gutes Investment? Was hat es für Risiken? Was hat es für Chancen? Und klar ist dann manche Stadt schlechter und manche Stadt besser, aber das ist ja die Grundlage vom Portfolio. Sonst könnte ich auch einfach Einzeltransaktionen machen. Und zu der zweiten Frage, ich denke, dass diese kleinen Städte oder ich sage jetzt mal, in der Immobiliensprache wären das vielleicht ab C- oder so, C- D, E und F oder wie weit es auch geht, dass die ein großes Potenzial haben, wenn die vom Grundsatz her eine gesunde Stadt sind. Was meine ich mit Grundsatz eine gesunde Stadt? Wenn die ein Bevölkerungswachstum haben, wenn die wirtschaftlich eine Berechtigung haben, wo man einfach sieht, okay, es gibt da eine aktive Wirtschaft, weil sich um diese Städte eben keiner kümmert. Ne? Der Entwickler, der irgendwie jetzt groß rauskommen will, der geht nach Frankfurt und baut irgendwie 4 Türme. So, der andere geht nach Berlin. Es wird sich schon konzentriert auf irgendwie Düsseldorf, Darmstadt, weiß ich nicht, ich sag jetzt schon so B oder B-Städte. Es wird auf jeden Fall dahin gegangen, wo man sehr viel Kapital einsetzen kann, um dann sehr große Projekte zu realisieren. Da kümmert sich keiner darum, ob man jetzt irgendwie in Neustadt ein neues Bürohaus bauen sollte. Da baut keiner neu, weil es baut ja schon fast in Frankfurt keiner neu. Und wenn nur die ganz Großen und auch ganz hoch. Das ist, glaube ich, einfach ein super Marktbereich, den keiner anfasst, an den sich keiner dran traut, aber wo die Nachfrage wirklich da ist, weil es gibt vor Ort die Unternehmer, die wachsen möchten, es gibt vor Ort die Unternehmer, die sich entwickeln möchten und wenn die einen gescheiten Partner an der Seite haben, der sagt, ja okay, ich baue dir das hier um, kriegst einen langfristigen Mietvertrag, kannst du das hier so herrichten, wie du möchtest, dann sind die super dankbar.
Dann lass uns das jetzt nochmal ganz kurz auseinandernehmen. Also, ihr kauft Wohn- und Geschäftshäuser, das ist das eine und ihr kauft Gewerbe, das ist das andere. Ihr kauft alte, in die Jahre gekommene Häuser und revitalisiert und hebt das Potenzial.
Genau. Und jetzt zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, von diesen Unternehmern, die sich verwirklichen wollen dort, dann haben wir zum Beispiel eine Leerstandsbüroimmobilie oder eine halbvermietete. Und die kaufen wir dann und gehen dann mit den Leuten ins Gespräch, machen vielleicht auch mal einen Proberaum, wo wir den Raum renovieren, um zu gucken, so könnte es aussehen. Weil die Leute brauchen natürlich auch Vorstellungskraft. Und gucken dann sagt zum Beispiel der Steuerberater vor Ort, hey, so würde ich gerne meine Kanzlei haben, auf 650 Quadratmeter. Und meine Mitarbeiter legen Wert drauf, ich habe ein Team von 25 Leuten, deswegen sollte mein größter Konferenzraum mindestens 30 Leute packen. Ja, dann gehen wir an die Basis, gucken, okay, wie können wir das in dem Gebäude realisieren? Mit natürlich möglichst wenig Eingriffen, aber trotzdem mit möglichst viel Output für ihn. Weil am Ende, je mehr man eingreift, je größer wird ja auch seine wirtschaftliche Belastung, weil es muss ja irgendwie darstellbar sein. Und ich glaube, da sind wir einfach ganz gut, einen effektiven Weg zu finden und unternehmerisch zu denken, nicht als, wir haben eine Immobilie und wir wollen was von jemandem, sondern zu denken, ah, da hat ein Unternehmer ein Thema, er möchte nämlich seine Kanzlei entwickeln. Wenn wir jetzt der Unternehmer wären, was würden wir denn gerne wollen? Weil genau das war der Grund, warum wir in den Immobilienbereich gegangen sind, weil es keiner für uns realisieren wollte. Wir mussten kaufen, wir konnten nicht mieten. Und daher kommt, glaube ich, auch dieser Antrieb ist, für jemanden so zu machen, wie er es möchte, weil dann mietet er gerne.
Also wieder Basis. Das ist sozusagen der rote Faden, der sich durchzieht, immer wieder zur Basis, weil es ja sehr selten, dass sich so Unternehmen dann wirklich mit dem Steuerberater, um bei dem Beispiel zu bleiben, hinsetzen und über die Größe des Konferenztisches zu sprechen.
Aber ist ja ein super dankbarer Kunde. Also ich denke, alle meine Steuerberater, die ich kenne, die sitzen gerne 20, 25 oder 30 Jahre am gleichen Sitz. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich einen Kunden gewinnen kann sozusagen, der 20, 25 oder 30 Jahre gern mein Kunde bleiben wird, ja, warum denn nicht auch die Arbeit machen, dass der mein Kunde wird?
Mhm. Jetzt wissen wir ja, also noch, oder anders ganz kurz noch, wie hoch sind die Tickets, die ihr kauft? Du hast gesagt, Einzeltransaktionen macht ihr nicht, ihr kauft
eher. Doch, wir kaufen auch Einzeltransaktionen.
Ihr kauft auch Einzel.
Ja. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, um es pauschal zu sagen, Einzeltransaktionen 1 Million bis 20 Millionen, Portfoliotransaktionen 5 Millionen bis 100 Millionen.
Ja, das ist ja eine gute Definition, kann jeder was damit anfangen.
Ja.
So, jetzt aber zum Bestand. Die Immobilienbranche hat jetzt so seit 2 Jahren auch begriffen, dass Bestand total spitze ist, auch was ESG und sowas anbetrifft. Und trotzdem sehen wir ja, dass, also es versuchen sich sehr, sehr viele. Und es sagen aber genauso viele, hui, das ist aber alles so schwierig und viele Überraschungen. Und was mache ich draus? Jetzt haben wir eine Weile gehabt, dass alles umgewidmet wurde. Oder also theoretisch, praktisch selten umgesetzt. Wie guckst du da drauf?
Ich glaube, ich habe einen Vorteil, dass wir mit dem Bestand angefangen haben und dass wir nie dann Neubau gemacht haben. Also von 100 Bestandsprojekten haben wir einen kleinen Neubau gemacht, um das mal in eine Relation zu setzen. Also 1%. 99% unserer Projekte sind Bestandsprojekte und wir haben es nie anders gelernt. Das heißt, es war eigentlich klar, wenn du was kaufst, ist es immer anders, als du denkst. Aber irgendwann ist es gar nicht mehr immer anders, als du denkst, weil du weißt ja, dass es anders wird. Das heißt, du musst dir gar nicht die Illusion nehmen, dass du es vorher alles komplett planen kannst. Aber über die Masse der Projekte kannst du trotzdem schon planen, dass du ungefähr 10% vielleicht Ungewisses hast. Und ich sehe das so, dass wir jahrelang die härtere Arbeit gemacht haben, als alle einfach auf der grünen Wiese neu gebaut haben und uns gefragt haben, ja, warum macht ihr das nicht? Ist doch viel besser. Ihr müsst euch damit irgendwie Riesensachen beschäftigen. Und hier gibt es einem Architekt Grundstück, GU, Abfahrt. So, und wir haben da den harten Job gemacht und jetzt haben wir einfach den einfacheren Job, weil wir jetzt wissen, wie es geht und die anderen jetzt genau an dem Punkt sind, wo wir vor 10 Jahren standen.
Gibt's noch was dich überrascht?
Jeden Tag aufs Neue, aber du weißt ja, dass irgendwas kommt. Also man lernt immer wieder, ja, und das ist aber auch das Tolle, das macht's ja auch aus, das ist ja auch faszinierend an Bestandsimmobilien. Nur irgendwann ist es einfach nur noch eine weitere Sache, die du vielleicht in einer anderen Form schon mal gekannt hast.
Genau, also du bekommst da jetzt keinen erhöhten Blutdruck mehr und da bricht auch niemand in Panik aus, weil du sagst dann, das ist jetzt nur noch mal eine andere Stellschraube oder es noch mal ein bisschen was on top über die Erfahrung, die wir sowieso schon gemacht haben.
Genau, so du lernst alles, also von irgendwie versteckten Räumen, die seit 120 Jahren in keinem Plan drin sind, über, ich weiß nicht, was alles gibt. Es gibt alles, es gibt nichts, was es da nicht gibt. Das ist ja auch so toll, weil die Menschen... Die Immobilien sind ja nur Abbild von Menschen, weil Menschen haben Immobilien erschaffen und haben die dann besessen und haben die dann teilweise entwickelt oder auch nicht entwickelt. Und da sieht man einfach alle Ideen, auf die jemand kommen kann.
Also du hast schon viele geheime Räume entdeckt und irgendwelches eingemauertes Zeug und irgendwelches zugeschüttetes.
Alles möglich.
Sehr gut. So, lass uns aber trotzdem mal wieder zur Realität kommen. Es gab einen LinkedIn-Post bei dir über ein Projekt in Saarbrücken. Bevor wir zu dem Post kommen, lass uns erstmal bitte dran teilhaben. Was ist das für ein Projekt in Saarbrücken?
Ja, wir haben 2021 ein ehemaliges Büro- und Schulungsheim in Saarbrücken gekauft. Auch wieder gleiche Strategie wie immer, bestehende Immobilie erwerben. Entweder kann man sie als Büro nutzen. Wir haben aber gesehen, sie steht komplett im Wohngebiet. Das heißt, es war eher eine Kunst, dass es geschafft hat, jemand da draußen ein Büroobjekt zu machen. Und das war natürlich eine sehr gute Voraussetzung, weil entweder können wir Büro lassen, weil Bestand, genehmigter Bestand, oder wir widmen um zu wohnen. Damals dann entschieden, okay, wir widmen das um zum Wohnen. Haben dann eine sehr intensive und gute Planung draufgesetzt, hat auch ein bisschen gedauert und haben dann 2024 im Juni, also genau heute vor 1 Jahr und 1 Monat, die wirklich fertige Baugenehmigung eingereicht. Und damals habe ich einen Reel gepostet, wo ich ungefähr 100 Unterschriften zu machen hatte. Und ich glaube, selbst im Zeitraffer hat es mich 15 Minuten gekostet. Und wir sind jetzt 1 Jahr und 1 Monat weiter, haben 3 Zwischengenehmigungsrückschleifen sozusagen gehabt. aber haben immer noch nicht die Baugenehmigung.
Gut, jetzt zu dem LinkedIn-Post. Jetzt wissen wir erstmal das. Also da geht es dir bei dem Projekt genauso wie allen anderen, die auf Baugenehmigung warten. Der ging auch sehr viral, fand ich, der Post. Also fühlt sich, glaube ich, fast jeder in der Immobilienbranche sehr direkt angesprochen. Du hast aber die Leute in Schutz genommen in der Verwaltung. Das machen ja jetzt wenige, weil die hacken ja dann doch darauf rum. Warum hast du die in Schutz genommen?
Ich glaube, dass Krawall nicht die Lösung des Problems ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ein Mensch seinen Job nicht machen möchte. Es mag Menschen geben, die in ihrem Job vielleicht nicht an dem richtigen Platz sind, aber so als Grundmotivation möchte ich das keinem unterstellen. Und wenn es halt immer wieder dazu kommt, dass es an gewissen Stellen hängt, dann ist einfach wirklich die Frage, wie hat man das auch strukturiert? Ja? Wie hat man das aufgebaut? Warum ist das denn dann für die Leute so viel Arbeit? Oder haben sie einfach so viele Projekte da liegen und haben einfach eine komplette Unterbesetzung? Ja, weil das ist ja alles, was wir nicht greifen können. Ich weiß nicht, wie viele Leute auf dem Bauamt in Saarbrücken ist. Ich weiß nicht, wie der Tagesablauf da ist. Also kann ich mir aber auch nicht anmaßen, die Leute dort zu kritisieren, weil ich es ja nicht weiß. So, und natürlich wollen die einen gescheiten Job machen. Ich sehe an ihren Rückfragen, dass sie einen gescheiten Job machen wollen. Vielleicht wäre das für mich zu genau, aber das kann man keinem übel nehmen. So, und deswegen habe ich in dem Post gesagt, dass es mir nicht darum geht, die Leute zu kritisieren oder zu bashen, sondern dass es mir darum geht, dass auf das Problem aufmerksam gemacht wird, dass die Leute, die Verantwortung haben, entweder in der Leitung von so einer Institution oder in der Leitung von Institutionen dieser Art, dass man da mal sagt, man schaut sich das einfach mal an. Man guckt sich einfach vielleicht mal jetzt diesen Case wirklich als Case an, guckt, was war denn da? Wann kommt da welcher Stempel drauf? Was sind denn da jetzt die Themen? Ja, weil so schwierig kann es nicht sein, aber es ist einfach super schwierig.
Du schreibst da auch, dass du dranbleibst oder ihr als Team dranbleibt, dass man Geduld braucht. So, jetzt würde ich mal sagen, diese Geduld, diese ganz spezielle Geduld, kostet ja auch Geld.
Ja, die kostet richtig Geld.
So, wie lang ist denn deine Geduld?
Die ist so lange, dass das Amt es nicht schaffen kann, diese in Ungeduld zu bringen.
Okay, das ist ja mal eine Aussage. Aber das prinzipiell ist die Stadt dafür sozusagen. Also da,
ja, gibt ja, das wird auch realisiert.
Dagegen keine Bürgerinitiative, da haben sich nicht die Stadtratsfraktion dagegen ausgesprochen. Es ist einfach nur, dass es irgendwo in der Verwaltung, im System, also ohne jetzt irgendjemandem die Schuld zuzuschieben, also es gibt irgendwo einen Haken im System, wo es nicht weitergeht.
Ja, es ist einfach, ich glaube, die Rückmeldung ist eher die Größe der Projektdauer, oder die Größe des Projektes, nicht der Projektdauer, benötigt eine sorgfältige Bearbeitung. Eine sorgfältige Bearbeitung benötigt sorgfältige Bearbeitungszeit. Und wenn dann Rückfragen kommen, dann nehmen die ja auch wieder ein anderes Projekt zwischenzeitlich in die Hand, weil die haben ja noch andere Projekte und dann wartet es auf den Stapel halt wieder,
bis die anderen Projekte weg sind.
Und zu der Frage mit der Geduld. Natürlich kostet die Geduld Geld, jedoch bin ich jemand, der sehr stark für Eigenverantwortung votiert und tendiert. Und wenn ich mich also darauf einlasse, in einem Land wie Deutschland, wo ich ja weiß, dass das Thema so ist, und gehe dann den Weg, dass ich sage, ich schaffe aus Büro Wohnen, dann kann ich natürlich ganz viel auf die Kommune oder auf das Bauamt schimpfen, aber im Endeffekt wusste ich es ja schon vorher, auf was ich mich einlasse.
Du hättest ja auch einfach Büro machen können.
Genau, ich hätte es auch einfach nicht kaufen können. ich hätte alles machen. Am Ende bin ich für alles verantwortlich. Und da ich für alles verantwortlich bin, brauche ich danach auch nicht zu sagen, das kostet mich jetzt hier richtig viel Geld, weil es darf mich nicht tangieren. So, und deswegen unsere Marschroute ist einfach, wenn du ein Umwandlungsprojekt hast, brauchst du halt einfach 90 Bestandsobjekte oder so. Ja. Das ist im Endeffekt, weil das ist ja das, was passiert. Am Ende hast du vielleicht 15, 20 Umwandlungsprojekte und hast 5 Bestandsprojekte. Ja, dann tangiert dich ganz schön, ob die jetzt einen Tag oder 2 länger brauchen. Aber da ist der Fehler schon vorher, weil klar kann man sagen, dass die sollen in 3 Monaten die Baugenehmigung geben. Bin ich auch dafür. Nur man hat keine Handhabe als Unternehmer. Und wenn man keine Handhabe, selbst wenn man klagen würde, würde es ja wieder Jahre dauern. Also es ist ja faktisch gesehen, weiß man ja schon vorher, dass man keine Handhabe hat. Das heißt, ich kann einfach nur schauen, wo in Deutschland geht es einfach viel schneller. Kann mich dann darauf konzentrieren, in den Städten die Projekte zu machen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt ein bisschen weit in Düsseldorf gemacht. Und da sind manche Sachen richtig, richtig schnell gegangen. Und unser Learning ist einfach, ja, okay, lass uns mehr Projekte in Düsseldorf machen.
Düsseldorf wird sich freuen. Sehr gut. Da will ich jetzt auch mit dir gar nicht so sehr über den Bauturbo reden, weil eigentlich hast du die Fragen ja alle schon selbst, also du hast die ja direkt schon vorbeantwortet. Finde ich jetzt auch mal eine sehr spannende Perspektive zu sagen, ich habe eine Selbstverantwortung und weiß ja eigentlich, was ich tue und kann es nicht immer nur auf alle anderen schieben.
Vor allem, wenn wir jeden Tag immer das Gleiche alle sagen. Wenn das sich jetzt heute geändert hätte, wenn bis gestern Baugenehmigungen in 4 Wochen gekommen wären, mit dem, also anders sehe ich zum Beispiel bei dieser KfW-Sache damals, das ist was komplett anderes. Da hat jeder komplett verantwortungsvoll gehandelt als Unternehmer, hat die Sachen vorbereitet und dann dreht von heute auf morgen einer was ab. Da sage ich, okay, das ist Glück oder Pech im Leben. Das kommt halt dazu. Aber bei diesen Sachen ist es ja wirklich so, das war vor 2 Jahren nicht anders, das war vor 4 Jahren nicht anders. Da könnte ich ja jetzt mit Leuten reden, die schon länger in der Branche sind. Und mit jedem, wenn ich geredet habe in Saarbrücken, der sagt so, sei froh, wenn du es in 2 Jahren hast. Ich habe schon mal 3,5 gewartet. Und dann muss ich mich ja nicht irgendwie darauf berufen, dass ich denke, irgendwas läuft im Land schief. Ja, es läuft irgendwas im Land schief, aber ich habe ja trotzdem die Entscheidung getroffen, es trotzdem zu machen.
Ja, find ich einen sehr coolen Ansatz, den man selten so hört, finde ich gut. Du wirkst sehr ausgeglichen, du wirkst sehr ruhig. Also auch dieser LinkedIn-Post hat ja genau das gehabt, was viele andere LinkedIn-Posts nicht haben. Nämlich so trotzdem die Zuversicht und auch nicht so diese Verbissenheit und diese Aggressivität, die wir ja sehr häufig, ich nehme mich da nicht aus, an den Tag legen, wenn wir dann irgendwie auf die Bundesbauministerin oder auf die Kommunen einschlagen. Was macht dich denn so gelassen?
Die Selbstverantwortung. Weil wenn ich ungelassen wäre, dann liegt's ja wieder an mir. In dem Moment, wo man nichts auf andere projiziert, hat man dieses Thema nicht mehr. Weil man ist ja selbst dann dafür verantwortlich. Und wenn ich also heute Abend schlecht schlafe, dann bin ich heute Abend selbst dafür verantwortlich, dass ich schlecht geschlafen habe. Und dann weiß man, man hat die Sachen in der Hand. Und dann ist es auch vollkommen fein. Und ich habe auch als junger Mensch sehr verbissen oft versucht, irgendwas unbedingt zu erreichen. Und das Einzige, was ich damit erreicht habe, war, dass es viel später kam, als ich es gewollt habe. Weil wenn du die Leichtigkeit nicht hast, dann findest du oft auch die Lösung nicht. Und das habe ich ein paar Mal in meinem Leben gelernt und seitdem verinnerliche ich das schon sehr stark.
Ich dachte eigentlich, du sagst jetzt, weil ich immer so viel Cabrio fahre, ich habe nämlich bei dir gesehen, dass du dir vorgenommen hast, mehr Cabrio zu fahren.
Ja, mehr in die frische Luft zu kommen, sollte das eigentlich heißen. Aber für LinkedIn war es ein coolerer Beitrag. Ja.
Weil das verbindet uns, weil ich mache es auch zu selten, aber es entspannt halt sehr.
Auf jeden Fall.
Das ist sehr schön. So, dann lass uns ganz am Schluss noch mal ganz kurz einen Blick in die Zukunft werfen. Was wünschst du dir für deine Unternehmensgruppe? Ich würde mal sagen, wir machen es mal, in meiner Welt ist das mittelfristig für die nächsten 2 Jahre.
Dass wir jeden Tag ein Stück besser werden. Dass wir Spaß an unseren Projekten haben und die mit der gleichen Leidenschaft und dem gleichen Elan an der Basis weiterverfolgen, egal wie groß wir werden.
Und dass Saarbrücken die Baugenehmigung kommt.
Die kommt.
Marco Mattes, vielen, vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in Bad Kreuznach und Umgebung. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, dass du da warst, Yvette.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.